Abend haben die Leute wieder.
Immer so, wenn so die Tage nacheinander, wo die Nacht kurz ist, dann merkt man plötzlich, man ist nicht mehr so jung. Nicht schlimm. Ich mache noch ein wenig weiter heute Morgen im Thema Seelsorge, um uns besser auch miteinander schulen zu können in diesem schönen Hirtendienst, denn wir haben jedes Schaf für das andere Schaf, hat diesen Dienst, das andere zu verstehen, zu lieben, ihm zu helfen, auf diesem Weg, wo wir miteinander gehen, diesem Weg, wo wir zur Ähnlichkeit Christi vorwärts gehen. Und das ist das wunderbare Ziel, was Gott mit uns hat. Er will uns zur Ähnlichkeit Christi führen. Ich habe ihm oft gesagt im Gebet, Herr, du bist wirklich mutig, so einen Kerl zu nehmen, wie ich bin, und das Ziel zu haben, jetzt führe ich dich zur Ähnlichkeit Christi. Da kann man ihm nur sagen, viel Mut, Herr. Ne? Mach weiter in unserem Leben. Welche Gefahren gibt es für den Seelsorger, wenn wir das Herz haben für andere Menschen? Das ist der erste Punkt. Gefahren für den Seelsorger. Die erste Gefahr, die steht in 1. Timotheus 5, 21. 1. Timotheus 5, 21. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Zwei Worte in diesem Satz, die mir so wichtig scheinen in der Ermahnung, die Paulus dem Timotheus gibt. Vorurteile, Zuneigung. Vorurteile, Zuneigung. Das kann die Gefahr sein, wenn wir anderen helfen wollen, dass wir Vorurteile haben. Man kann Vorurteile haben einfach in dem, was man sieht, einen anderen Menschen kennt, einfach vom physischen her, also von der Sicht her, von dem, was wir sehen. Und man kann Vorurteile haben, wo man dann plötzlich im Helfen vom anderen irgendwie eine gewisse extreme Weiche hat, also, ja, Weiche, sagt man Weiche? Nein.
Weichheit.
Ja? Wie sagst du?
Weichheit,
okay. Schwer zu sagen, okay. Oder eine gewisse Härte, kann ich besser sagen. Passt besser zu mir. Härte, ja. Weil wir Vorurteile haben. Und in der Seelsorge braucht es, wenn man verschiedenen Menschen helfen will, braucht es immer wieder vorher, wenn man diesen Menschen schon ein wenig kennt, Zeit zum Beten für ihn, dass die Liebe in unseren Herzen für ihn, dass es die Liebe wird, die auch Vorurteile abbaut. Vorurteile oder dann Zuneigungen, wo wir plötzlich nicht richtig helfen können, weil wir viel zu viel dann Pitié haben.
Mitleid haben.
Mitleid hilft auch nicht, wenn das nur Gefühlssache wird. Wir können den Menschen nicht helfen. Und darum brauchen wir in der Seelsorge, sind das Gefahren. Vorurteile oder Zuneigungen. Mitleid. Das zweite, was Gefahren sind für die Seelsorge, ist immer die Angst zu haben, dass man nicht kapabel ist und auch sich dann sehr schnell entmutigt. Wir sind alle von unserer Natur aus nicht, was ist kapabel auf Deutsch?
Fähig,
danke. Wir sind alle nicht fähig, anderen Menschen zu helfen, aber wir brauchen es, vor Gott das auch hinzulegen, und ihn sagen zu können, ich bin nicht fähig, Herr, aber ich rechne mit der Hilfe von dem Heiligen Geist. Gott kann uns helfen, dass wir anderen einfach auf dem Weg eine Hilfe sind. Auch sich nicht entmutigen lassen von Resultaten, die nicht immer positiv sind. Jeder Mensch bleibt frei. Wenn wir etwas zu sagen haben, das vielleicht für den anderen einen Schmerz bringt, weil eine Sünde aufgedeckt wird oder eine falsche Haltung oder weil Unordnung im Leben ist oder so, dann vielleicht wird dieser andere Mensch uns aus dem Wege gehen. Und wir können dann entmutigt sein und denken, ja, ich habe wahrscheinlich die Gabe nicht für die Seelsorge, die erste Kontakt schon, die Leute kommen nicht mehr zu mir und so. Jeder bleibt frei. Jeder bleibt frei, etwas zu akzeptieren oder uns zu verwerfen. Du weißt ja, dass Jesus gekreuzigt worden ist, weil er die Wahrheit gesagt hat. Wahrheit sagen ist nie denken, wenn ich die Wahrheit sage, werde ich unbedingt Freunde haben. Wahrheit sagen ist ein Preis und oft macht die Wahrheit, dass die Menschen Distanz nehmen von uns. Wenn sie Distanz nehmen, weil wir uns in ihres Privatleben einmischen, ist es was anderes, dann ist es unser Fehler. Aber wenn sie Distanz nehmen, weil sie etwas gesagt haben, wo wir als Antwort die Wahrheit von Gottes Wort sagen, wenn sie die Wahrheit nicht akzeptieren und Distanz nehmen, dann soll uns das nicht entmutigen. Dann glauben wir, dass die Wahrheit, Gottes Wort, wird weiterarbeiten in den Herzen durch den Heiligen Geist. Und so Menschen, die vielleicht dir aus dem Weg ausgehen, weil du ihnen geholfen hast, die Wahrheit gesagt hast, die kommen vielleicht jahrelang später dann mal zurück. Ich wusste so einen, der bei uns gewohnt hat, während einer ganzen Zeit, der dann auch bei uns im Haus Rauschgift verkauft hat. Das ist nicht so praktisch, ja. Musste ich einen Moment ganz hart sein mit ihm und er wollte nicht akzeptieren, da musste er gehen. Und als ich über 10 Jahre später eine Evangelisationsabend hatte in einer Stadt, dann nach der Evangelisationsabend kam er zu mir, ich habe nicht gesehen, dass er da im Saal ist, ne? Über 10 Jahre später, und hat gesagt, als ich den Handzettel bekommen habe, dass du da evangelisierst, habe ich mich gestern Abend bekehrt. Also er ist nicht gekommen, er hat sich nicht bekehrt durch die Botschaft, die ich gegeben habe, aber zu wissen, dass er mich wieder treffen kann, hat der Heilige Geist gearbeitet in seinem Herzen und ist er auf die Knie gegangen, der Abend vorher, und hat Buße getan. Aber es hat diese ganze Zeit gebraucht, von etwas, was er bekommen hatte, wo er dagegen war, wo ich hart sein musste am Ende, wo er mir aus dem Weg gegangen ist. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, diese über 10 Jahre. Und Gott arbeitet in den Herzen. Gott arbeitet. Man kann sich auch entmutigen lassen, sehr entmutigen lassen von Resultaten, wenn man helfen will. Und dann in eine falsche Haltung hineinsteigen, dass man denkt, es ist nicht meine Sache, jetzt lebe ich einfach mit dem Herrn und der andere soll auch schauen, wie er mit dem Herrn lebt. So gibt es Christen, die gar nicht mehr anderen, also Schafe, die gar nicht mehr anderen Schafen helfen im Leben, denn sie sind enttäuscht worden und versuchen selber einfach mit Gott zu leben. Aber das selber mit Gott leben wird nie ein ausgeglichenes Leben sein. Ich erinnere, was ich schon gesagt habe, wir bekehren uns allein, aber die Heiligung geschieht in Beziehungen. In Beziehungen geschieht Heiligung. Ich war auch manchmal entmutigt, ich hatte Seelsorge lang mit einem Sohn von einem sehr bekannten Missionar und es war ganz schwierig, ich wusste nie, wie vorwärts kommen mit ihm. Und dieser Mann hatte, also dieser junge Mann, hatte sein Leben Jesus gegeben und hat sich da nachher das Leben genommen. Und ich musste predigen an der Beerdigung als Seelsorger von dem, der sich das Leben genommen hat. Und der Sohn ist von einem Evangelisten und Pastor. Ja. Und die Eltern waren da und alle seine Arbeitskollegen, er war Krankenpfleger. Ärzte waren da vom Spital. Und da hast du zuerst das Gefühl, ja, Herr, da habe ich doch, was soll ich denn da sagen? Die schauen nicht doch alle an, als der versagt hat, oder? Aber das darf uns auch nicht. Jeder bleibt in seinem Leben verantwortlich auf seine eigenen Taten. Und auch wenn du anderen hilfst, wird es immer Situationen geben, wo du das Gefühl hast, ich muss aufhören zu helfen. Aber solange wir leben, sind wir Schafe, die andere Schafe brauchen und die anderen Schafe helfen, um auf dem Weg in der Herde zu sein und den guten Hirten, mit dem guten Hirten weiterzugehen. Andere Gefahr in der Seelsorge ist die große Gefahr, dass wir nicht dicht bleiben. Das heißt, dass die seelsorgerlichen Informationen zu anderen kommen. Wenn du Seelsorge machst, wenn du anderen hilfst, ist es ganz wichtig, dass andere das Herz öffnen können und dass sie wissen auch nachher, du bist wie ein Grab. Man kann nichts rausholen draus. Es hat viel immer wieder Leute gegeben, die von Gemeinden weggegangen sind, weil sie etwas jemandem seelsorglich gesagt haben und plötzlich haben sie gemerkt, die ganze Gruppe weiß es. Und nachher weiß man nie, wie leben. Man weiß nicht mehr genau, was denken jetzt die anderen von mir, wie kann jeder das verstehen, was haben sie jetzt da für eine Interpretation, wie die Auslegung, die jeder gibt über das, was ich lebe. Und da kommt man in ein ganz schreckliches Hineindenken, das oft gar nicht stimmt, aber der Feind spielt dann mit ihm, dass dieser Mensch, der meint, alle sind informiert, dass wenn er einen Blick sieht von einem anderen, sieht er schon, der denkt wahrscheinlich auch, dass ich und... Ne? Schrecklichen Kampf kann das geben. Also wenn dir jemand etwas vertraut, trage es einfach in das Allerheiligste, ganz wichtig. Und das ist nicht leicht. Denn du kannst eben nur Seelsorge tun, wenn du lernst abzuladen im Allerheiligsten vor dem Herrn. Nach dem Gespräch zu ihm zu kommen, zum Herr, beten für diese Person und das vor den Thron legen und sagen, Herr, da brauche ich wirklich deine Hilfe, um dich zu sein, aber auch um Antworten zu haben, um diesen Menschen, diesem Bruder zu helfen. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man es nötig hat, wenn man aufschreibt nachher die Problematik, dass man die Problematik anschauen kann, ohne dass man an diesen spezifischen Menschen denkt, aber an das Problem. Und wenn man das ans Problem dann denkt und überlegt, da kann man Rat verlangen, vielleicht von älteren Dienern, die den Herrn kennen, vielleicht telefonieren und sagen, du, ich habe jemanden, der hat das und das und das Problem. Kein Namen sagen, nichts. Könntest du mir sagen, hast du da Bibelstellen oder hast du deine Hilfe für das und das Problem? Wir dürfen nicht meinen, wenn es seelsorgerlich ist, haben wir nicht intern in der Gruppe, dass man, oder mit dem Namen nicht zu sagen, aber die Problematik können wir außerhalb bei Diener fragen, Rat bekommen, der so wichtig ist. Es haben viele von den Studenten von der Bibelschule, die jetzt im Dienst sind, in afrikanischen, französischsprachigen Ländern oder auch in französischen Schweiz und in Frankreich, verschiedene davon haben mich gefragt, Anni, können wir dich noch stören nachher? Hast du Zeit, wenn wir Fragen haben, ethische Probleme in der Gemeinde und so? Und ich habe immer wieder Arbeit von diesen Kontakten, wo sie fragen, Anni, wir haben das und das, wie? Und ich finde das so kostbar. Vielen fehlt das in ihrem Dienst, dass sie diese mehr Erfahrenen einfach, wo sie sich darauf stützen können, und wo sie Rat bekommen können. Also in der Seelsorge nicht daran denken, nicht denken, ich muss allein alles finden. Okay?
Kannst du vielleicht davon erzählen, wie sich das positiv auswirkt, wenn ein Stillschweigen über gewisse Dinge bewahrt wird?
Was positiv ist daran?
Dass das positiv ist, ist doch ganz klar, aber inwiefern sich konkret in Beispielen auswirken kann, dass das Stillschweigen gewahrt wurde über gewisse Dinge und dass es nicht außen weggetragen wurde. Also vielleicht, das ist ein Überfall, vielleicht kann ich spontan dazu was ein.
Ja, einfach, das Positive ist einfach, dass ein Mensch, der mal in seinem Glaubensleben ganz schief gegangen ist, und du weißt es in der Seelsorge, eine Sünde, wo das Zeugnis kaputt macht, wenn dieser zurückkommt und hat Buße getan vor dem Herrn, dann wissen die im Gebetsleben von der Gemeinde, weiß man nur, man kann für den beten, er ist in einer schwierigen Situation. Wenn er zurückkommt, dann braucht man nicht mehr zu wissen, er braucht auch nicht mehr zu sagen. Wenn er die Situation geklärt hat vor Gott, ist sie geklärt und er kann wieder einsteigen und mit dem Strom der Gnade mitschwimmen mit den anderen. Wenn aber etwas Präzises gesagt wird, dann wird er durch diese
durch diese präzise Sünde dann angeschaut als schwach auf diesem Gebiet. Und das hilft dann nicht, um vorwärts zu gehen. Ich glaube, das ist die...
Ich brauche noch eine Rückfrage.
Ja.
Du sagst gerade, derjenige, der zum Seelsorger kommt, ist frei, diesen Rat zu akzeptieren oder nicht.
Mhm.
Und doch ist es doch so, dass der Seelsorger Autorität hat,
mhm,
und dass der kommt, jetzt nicht zum Nächsten gehen kann, um endlich Mitleid zu finden oder so, mhm, oder eine günstigere Position für sich zu finden, meint.
Mhm.
Wie würdest du das innerhalb der Gemeinde sehen? Also wie geht man damit um, dass jemand jetzt nicht als Ratsuchender jeden abcheckt, bis er das hört, was er hören will?
Mhm. Ja, ich glaube, für mich ist da das Wichtige, dass wir in der Gemeinde miteinander eine gewisse Schulung haben, also einfach biblisches Lesen haben, und auch die Fragen der Seelsorge, wie man umgeht in der Seelsorge. Ich habe bis jetzt nie verhindert, dass einer versucht hat, einen anderen zu suchen, der endlich so Resonanz hat wie er. Siehst du? Man sucht ja immer der, wo etwa einverstanden ist, ne? Dann, und sagen zu können, ja, der ist ja mit mir einverstanden. Ne? Bis jetzt habe ich das nie verhindert. Ich glaube, es muss jeder in seinem Gewissen, muss selber durchkämpfen, und das hilft auch, wenn er zu einem anderen geht, muss dieser andere auch wissen, bin ich jetzt wirklich in Kontakt mit Gott, gehorsam oder nicht. Mhm. Und wenn dann falsche Ratschläge gegeben werden, dann merkt man auch immer wieder, wie man einander braucht in der Gemeinde, um gerade vorwärts zu gehen. Anders ist es zum Beispiel, glaube ich, wenn jemand, das steht dann in den Briefen von der Schrift, wenn jemand hineinkommt oder in der Gemeinde ist und eine Irrlehre beginnt, ich glaube, dann ist es ganz klar, dass es eine ganz, ganz offene Stellungnahme braucht. Ne? Dass man weiß, es gibt ja immer mehr Irrlehren, die sehr subtil sind. Ich denke jetzt nicht an große theologische Probleme, aber Irrlehren von Christentum zum Beispiel mit Humanismus verwickelt, dass man meint, Christsein ist das eigene Glück zu suchen. Das ist eine Irrlehre zum Beispiel. Ne? Es gibt viel zu Subtiles. Und wenn jemand in die Gemeinde kommt, der vom Menschlichen her eine gewisse menschliche Autorität hat, oder viel Leichtigkeit in den Beziehungen, positive Beziehungen zu den Menschen, wenn er eine falsche Lehre hineinträgt, dann hat er sehr schnell Einfluss. Und dann ist es wirklich auch wichtig, etwas zu sagen für die Gemeinde, um zu warnen. Und wenn jemand hineinkommt und wirklich eine Haltung hat, wo er immer wieder zum Beispiel in seiner Haltung in die Richtung geht von Ehebruch, verstehst du? Für mich ist das erste Problem, wird gelöst seelsorgerlich, wenn jemand sich nicht unterstellt und immer wieder in diese Richtung geht, dann kommt Matthäus 18, dass man den Bruder mit einem zweiten Bruder ermahnt und dann vor der Gemeinde. Das habe ich auch leider so üben müssen in verschiedenen Gemeinden. Ist nie einfach, die Gemeindedisziplin. Aber die Gemeindedisziplin ist, ich meine, was ich jetzt da bringe, ist im Sinn von Seelsorge 1:1. Und eben wenn das nicht klappt, dann klar, oder wenn jemand dann einfach verharrt in der Sünde, einen Einfluss hat mit seiner Sünde in der Gemeinde, dann glaube ich schon, dass man einen anderen Bruder dazu nimmt, den zweiten, und mit ihm widerspricht, zu ihm. Wenn das dann wieder nicht zugeht, dann muss man schauen, wie man das vor der Gemeinde klärt. Aber das hoffe ich, dass es so wenig wie möglich passiert. Es ist immer ein Schmerzen und es ist immer auch für manche Leute in der Gemeinde, die in ein ganz, wie sagt man, in die Ungewissheit hineinkommen, weil sie noch nicht diese Klarheit haben, von Gottes Wort her, diesen Schritt mitzugehen und nicht genügend Vertrauen haben, um diesen Schritt weiterzugehen. Das ist immer eine Schwierigkeit.
Eine schwere Frage da
jetzt. Ja, genau, schön.
Jemand kommt zu dir und fragt, ob er diese und jene oder jene Person heiraten soll.
Das ist nur.
Du sagst, nein, würdest du dann auf die Hochzeit gehen?
Kommt aufs Essen drauf an. Oder willst du?
Oder die Hochzeitspredigt halten.
Nein, nicht halten. Ja. Nicht halten. Ist mir schon passiert. Ja. Wenn ich Nein sage, ich habe auch das in der, ja, dass ich sehe, dass eine Beziehung schief gehen kann. Ich werde heute Abend noch drüber reden, über Beziehungen. Ne? Aber wenn eine Beziehung schief geht und wenn man es wirklich sieht, dass die Zielsetzung nicht dieselbe ist und dass der richtige Ziel abgeschwächt wird von einem und man merkt, da wird wahrscheinlich in eine Lauheit führen oder voll in Materialismus, dann sage ich meine Meinung. Ne? Vor allem, wenn einer von den zwei mal gesagt hat im Gebet, wo ich gehört habe, oder in seinem Leben gesagt hat, ich will voll mit dem Herrn leben, das habe ich ernst genommen, was ich gehört habe. Ne? Und dann soll es auch so sein, dass man vorwärts geht in diese Richtung. Und es kam immer wieder vor, dass ich auch an manchen Hochzeiten gar nicht dabei war. Aber sie wussten, dass ich nicht komme und warum ich nicht komme. Ja. Nicht einfach. Ist auch ein Weg, um sich Freunde zu machen. Ich habe viel zu Wege, um sich Freunde zu machen.
Ja. Ich habe auch mal so bei einem Ehepaar, denen habe ich auch gesagt, dass sie werden es sehr schwierig haben, weil sie charakterlich, also jetzt nicht geistlich, sie wollen beide den Herrn dienen, aber sie haben charakterlich was zusammen. Also sie haben es einfach schon von vorher programmiert, schwierig. Und dann habe ich dann die Hochzeitspredigt gehalten, auch wenn ich wusste, dass es sehr schwierig ist. Und ich habe es auch in der Predigt gesagt. Und
ihr werdet sterben, hast du gesagt, oder?
Das erste Wort, das ich gesagt habe, ich gebe eurer Ehe keine Chance. Gottes Segen auf Wiedersehen. Ihr könnt es nur schaffen mit Jesus Hilfe. Das habe ich ihnen auch vorher gesagt. Ich habe rein menschlich gesagt. Und das ist jetzt auch so. Nach einer Woche haben sie angerufen und gesagt, alles Chaos. Wie macht man jetzt da weiter? Also da war meine Entscheidung schon, die Hochzeitspredigt zu halten und die Beziehung. Oder hätte ich das nicht machen sollen? Weil ich sage, nee, das wird sowieso nicht.
Also Charaktersache würde ich jetzt nicht eine Entscheidung nehmen. Ne? Als wir angefangen haben, Ursula und ich, uns so zu schreiben, da musste ich vor die Lehrer gehen von der Bibelschule. Und die Lehrer haben mir gesagt, dass es ihnen miteinander klar wurde, dass das nicht meine Frau sein kann, die Ursula. Denn wir haben beide so einen starken Charakter, dass das klemmen wird. Ja. Und dann bin ich zurück in mein Zimmer gegangen und bin weinen gegangen und gedacht, Herr, das ist doch verrückt, jetzt, wie kann ich jetzt das? Und da habe ich Brüder gefragt, die mich kennen, und auch nochmal Kontakt genommen mit den Ältesten in der Gemeinde, wo Ursula war. Und die haben das nicht so ganz so negativ gesehen. Und ich habe da doch sehr viel Angst gehabt. Ne? Und wir sind beide sehr starke Charakter. Ne? Und es geht wunderbar. Weil Vergebung und Gnade, wir haben oft Vergebung gebraucht, das ist sehr oft. Denn wenn einer etwas im Kopf hat bei uns, hat er es nicht in den Füßen, ne? Da kann es reden. Aber wir konnten uns wirklich mit den starken Charakteren helfen, um Ziele zu erreichen. Es ist immer schwierig, würde ich sagen. Ne? Es war merkwürdig, denn es waren 14 Lehrer zusammen, um mir zu sagen, dass es nicht Gottes Wille ist. Ne? Und dann, als ich rausging aus diesem Büro vom Chef, ne, war ich als kleiner Bube total fertig, ne, kaputt. Und auf der Treppe kam einer von den Lehrern, ein Holländer, der war da, ne?
Holländer,
ja, ganz groß, ne? Und hat auf die Schulter geschlagen und hat gesagt, mach nur weiter, Dani. Hab ich gedacht, also jetzt. Ne? Und das war eine ganze Zeit dann, ein paar Monate, wo ich total immer wieder am Beten war, wusste nicht und so weiter. Ne? Also ich würde nicht zu viel Sicherheit zeigen, Für mich das Wichtigste ist, ich werde noch heute Abend davon sprechen, das Wichtigste ist, welche ist die Zielsetzung und die Unterordnung zu Christus und seinem Wort. Wenn beide unterordnet sind zu Wort Gottes, ist für mich immer Hoffnung und Segensweg auf der Bahn. Aber wenn einer von den zwei sich nicht unterordnet unter Gottes Wort, dann geht es schief. Und da können es auch am Anfang super Charaktere sein, die sehr gut zusammenfassen, wo man meint, das ist die Wunder-Ehe, habe ich auch schon erlebt. Und habe Hochzeit gehabt mit ihnen, also die Wunder-Ehe, die heute geschieden sind. Verstehst du? Ja, ja. Ich habe solche getraut, also sagt man getraut?
Ja.
So, wenn man so macht, pah, nein, das ist nicht. Ja, also ich habe solche getraut, die heute geschieden sind. Und die hatten die Stunden vorab von Seelsorge für Ehe und so weiter, das hatten sie alles drin. Aber plötzlich kann einer in seinem Leben nicht mehr Christus untertan sein. Und dann kann es total schief gehen. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zum Thema von heute Abend. Ich glaube, du hast mich verschoben, Doktor. Ja.
Nur eine Ergänzung, letztes Wochenende habe ich auch ein Ehepaar kennengelernt. Da ist sie total stark und er ist eigentlich eher so Weichei, hat er selber gesagt.
Mhm.
Aber die beiden haben gesagt, sie würden nie zusammenpassen. Sie hätten auch nie zusammenpasst. Sie hätten, als sie sich kennengelernt haben, haben sie gesagt, so jemanden niemals. Alle anderen aber nicht so jemanden. Aber in der Gegend waren ganz wenig gläubige Leute und haben sie gesagt, okay, aber das, was uns verbindet, ist, wir haben beide ein ganz großes Anliegen für Jesus. Wir wollen Jesus nachfolgen. Und die zwei sind verheiratet und die sind wirklich gut verheiratet und das Ausgewogenheit ist wirklich die ganze, wie sich das jetzt so also entwickelt hat bei den beiden. Und da war es eben auch so, die haben eben auch gesagt, charakterlich niemals. Aber weil sie beide Jesus nachfolgen wollen, aber bloß nicht.
Danke. Ich habe das erlebt mit einem Mitarbeiter, der ledig war und der so. Seine Schulung ist Fabrikarbeiter, ne, Schule, hat sich verliebt in ein Mädchen, das auch Bibelschule gemacht hat. Sie war Direktorin von einem Betrieb mit 400 Arbeitern, hatte ein Doktorat in der Gestion, also wie heißt man das, Gestion? Also, ja. Und, ne? Unternehmensorganisation und so, ne? Und als sie gekommen sind, die zwei miteinander, habe ich gedacht, Mann. Ne? Und die hat dann gelernt, die heißt Miriam, die Miriam hat gelernt, indem dass wir Rat gegeben haben, Ursula und ich, habe gelernt, ihre Gaben zu investieren in den Regis, in ihren Mann, und ihm zur Autorität helfen. Er ist jetzt ein super Missionar, sie haben vier Kinder jetzt. Aber sie hat das gelernt, zu akzeptieren, der Mann soll meine Autorität, ist die Autorität über mein Leben und über die Familie. Und sie weiß viel mehr und sie konnte ihm helfen und er war einverstanden, Hilfe zu bekommen. Sie hat ihm geholfen, um besser predigen zu können, sie hat ihm geholfen, aber sie war immer im Schatten. Sie hat immer so gemacht, dass der Regis der Anerkannte war und sie im Schatten und zu Hause hat sie eine wunderbare Arbeit gemacht, um ihrem Mann, sie hat ihm auch geholfen, um Allgemeinschulung vorwärts zu kommen, mit dem, was sie ist. Aber das braucht dann, wenn man so in der Gesellschaft anerkannt ist wie die Miriam, braucht das eine richtige Demut, um sich so zu investieren in den anderen hinein. Also es ist immer wieder eine Haltungssache, halten zu dem Herrn und Akzeptanz von Gottes Wort für die Stelle von jedem. Und wenn das akzeptiert wird, was von Gottes Wort her, dann kann es vorwärts gehen.
Stehen wir uns eigentlich ein Stück weit selber manchmal in den Weg, also die Single sind, also einschließlich ich, die dann ein Stück weit gerade so menschlich wieder ein bisschen orientiert sind und ein Stück weit den Partner nach dem Charakter so ein Stück weit beobachten und aussuchen und meinen, so, jetzt habe ich die Partnerin oder den Partner entdeckt und meine jetzt, das hat der Herr jetzt geführt. Das ist irgendwo ein Stück weit ein Hindernis. Und
Also die Frage nochmal wieder.
Die Frage war, stehen wir uns als Single manchmal selber im Weg, weil wir versuchen, die Person zu finden, die, wo wir mit dem Charakter passen und so weiter. Also ich sage schon ja, das stimmt. Man kann sich selber im Wege stehen, für weiterzukommen. Und das ist sowieso die Gefahr, weil wir tragen, fast alle von uns tragen in sich ein Bild von dem Partner, ne? Dem Idealmensch, den es noch nicht gibt. Aber ja, kann immer noch hoffen, ne? Aber es gibt ihn noch nicht. Ne? Und mit diesem Bild können wir uns das Leben schwer machen. Die Hauptsache im Gedankengang, dass diese Bremse weggeht, ist eigentlich das ganz Bewusstsein, wenn ich mich einsetze für den Herrn, setzt er sich ein für mich. Ich sage immer wieder, wenn ein Mann, also ein Single, ein Lediger, eine Frau will, die eingesetzt ist mit dem Herrn, dann soll er sich einfach nicht kümmern, darum eine zu suchen, sondern sich kümmern darum, voll für den Herrn zu leben. Und wenn du voll für den Herrn lebst, da gibt es doch schon manche Mädchen, die denken, also nie der. Also wirklich nie. Ja? So ein Spinner? Nein, danke schön. Ne? Und ich glaube, das Bild, wir brauchen den Mut zu haben, das Bild abzubauen. Wir sind sowieso markiert in unserer Gesellschaft, dass wir immer den Partner suchen, wo es nur praktisch, das Erste ist praktisch nicht seine Qualität, habe ich schon gesagt, vom inwendigen Motor, sondern die Karosserie. Weil unser Fleisch und die ganze Gesellschaft einfach auf das aus ist. Und es muss uns bewusst sein, dass wir in dem auch eine gewisse Befreiung gebrauchen. Und sowieso, wenn ich merke immer wieder, die sich lieben, die finden sich sehr schön. Ne? Auch wenn es nicht unbedingt die Schönsten sind, würde ich sagen. Ne? Aber sie finden sich immer noch die Schönsten. Ne? Denn die Liebe gibt einen ganz anderen Blick auf den Menschen. Und das muss man auch bewusst sein davon. Man hat einen ganz anderen Blick auf einen Menschen. Die erste Liebe. Ja.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat erzählt, dass er, also die Partnerin hat total geschielt, ja, aber total.
Was ist das,
geschielt?
Die Augen, so.
Genau, ja, okay.
Geschielt. Und
das war die Lea wahrscheinlich, oder? War es die Lea? In der Bibel, oder?
Ja, ja. Aber so wie du sagst, ist interessant, gell?
Die ja, Bibel, die genau. Stimmt. Naja, stimmt, auf alle Fälle. Ja, wo war ich jetzt? Irgendwo, ne? Irgendwas
zur
Seelsorge. Ah ja, zur Seelsorge, ne? Und das ist die Geschichte weitermachen. Ja, ich glaube, wir machen eine Pause. Das ist die beste Idee, glaube ich. Da kann ich wieder finden, wo ich bin, ja. Ich bin da. Ich bin da.